Ein 70 Jahre alter Mann wälzt sich auf seinem Bett. Obwohl er schläft, ist er dennoch wach. Für den Betrachter von außen sieht es aus, als ob der alte Regierungsbeamte wirklich schlafen würde. Aber für den alten Regierungsbeamten ist es so, als ob das, was er träumt, wirklich gerade real passiert. Sein Körper liegt da, er wälzt sich hin und her. Denn das, was sich in seinem Geist abspielt, das beunruhigt ihn aufs Extreme. Noch mehr, es ängstigt ihn. Und das, was er sieht, wird er nicht wieder vergessen. Immer wieder wird er sich daran erinnern und es irgendwann auch niederschreiben. Was diesem alten Mann in der Nacht durch seinen Kopf geht, ist so anders als die üblichen Träume, die auch unser eins kennt. Es war nicht sein Unterbewusstsein, das bestimmte Erlebnisse des Vortages der letzten Woche oder von vor 3 Jahren verarbeitete. Es war auch nicht seine Fantasie, die ihm einen Streich spielen will. Nein, der Schöpfer des Universums, der irgendwann mal Sterne ins Himmelreich gezaubert hatte, geschrieben und gemalt hatte, dieser schreibt und malt jetzt in dem Gehirn dieses Regierungsbeamten. Der Gott, dem dieser Regierungsbeamte seit seiner Verschleppung aus der Heimat vor vielen Jahrzehnten treu diente, dieser Gott Israels, offenbart diesem Mann ein Geheimnis. Ein beängstigendes, aber wichtiges Geheimnis. Eines, das, wie gesagt, ihn nicht mehr loslässt. Er lässt ihn in die Zukunft schauen, und zwar Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende in die Zukunft. Und wie gesagt, das, was dieser Staatsdiener dort in seinem nächtlichen Traum sieht, lässt ihn erblassen und sogar aufs Tiefste erschrecken. Aber obwohl es ihn ängstigt, was er sieht, enthält das, was er sieht, auch eine maximal ermutigende Botschaft. Von daher geht er wie so unter so eine gemischte Dusche. Heißes Wasser und eiskaltes Wasser kommen gleichzeitig aus dem Duschkopf. Unser Staatsbeamter, ihr habt es gelesen, ihr habt es gewusst, heißt Daniel. Und er erlebte diesen Traum rund 550 Jahre vor Christus und hat ihn uns aufgeschrieben. Lasst uns diesen Bericht, wie er ihn aufgeschrieben hat, erst einmal lesen. Und dann möchte ich in einem zweiten Durchgang nochmal versweise durch den Text durchgehen. Und ich werde nicht alles erklären können, aber das, was ich erklären kann, will ich gerne tun. Schlag mit mir bitte das Buch Daniel auf im Alten Testament, eher im hinteren Teil, da wo die großen Propheten zu finden sind. Und dort Kapitel 7, Daniel Kapitel 7. Während ihr aufschlagt, könnt ihr ja vielleicht mit einem halben Ohr noch zuhören. Das Buch Daniel ist eine Herausforderung in vielerlei Hinsicht. Eine der Probleme ist, wenn du es von vorne nach hinten durchliest, denkst du immer, es würde chronologisch geschehen. Also das, was in Kapitel 1, 2, 3, 4, 5 passiert, geschieht vor dem, was dann in 6, 7 und so weiter passiert. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das Buch Daniel ist nicht chronologisch. Die ersten 6 Kapitel des Buches berichten anschaulich vom mitunter abenteuerlichen Dienst von Daniel und seinen Freunden in Babylon. Juden, die verschleppt wurden ins Ausland und dort jetzt leben müssen. Und in diesen ersten 6 Kapiteln interpretiert Daniel Träume anderer Menschen. Bestimmte Dinge, die Gott anderen Menschen offenbart, muss er erklären. Und in diesem Sinne ist das der erste Teil zwar auch ein bisschen Prophetie, aber irgendwo mehr Geschichte. Geschichtsbuch über Dinge, die sich ereigneten. Und der zweite Teil, in dem wir uns jetzt befinden, ist von der Textgattung her was ganz anderes. Ist kein Geschichtsbericht, sondern ist apokalyptischer Text, wie man sagt. Apokalypse heißt Offenbarung. Das heißt, Gott schenkt über eine ganz bestimmte Art Informationen und diese Texte ab Kapitel 7 lesen sich auch ganz anders und sie lesen sich auch viel schwerer und sie legen sich auch viel schwerer aus. Zumindest für mich ist das ein Jungfernflug in der Auslegung apokalyptischer Literatur. Und ich bitte all meine kleinen Unsicherheiten zu verzeihen. Ihr werdet das beim Lesen des Textes merken, denn hier bekommt Daniel eine Vision von verschiedenen Tieren, die aus dem Meer aufsteigen. wollte, ja. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, sah Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Dann schrieb er den Traum auf, die Summe der Ergebnisse oder Ereignisse berichtete er. Daniel fing an und sprach: Ich schaute in meinem Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes verschieden vom anderen. Das erste war wie ein Löwe und hatte Adlerflügel. Ich sah hin, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm das Herz eines Menschen gegeben wurde. Merkt ihr diese apokalyptische Textgattung? Das liest sich ganz anders als ein Brief von Paulus oder ein Bericht durch die Evangeliumsberichte Matthäus bis Johannes. Hier wird sehr viel bildhafte Sprache verwendet und das macht die Texte kompliziert oder zumindest deutlich anders zu verstehen. Vers 5. Und siehe, ein anderes, ein zweites Tier war einem Bären gleich. Und es war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul drei Rippen zwischen seinen Zähnen. Und man sprach zu ihm so: Steh auf, friss viel Fleisch. Nach diesem schaute ich und siehe, ein anderes, wie ein Leopard. Das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte vier Köpfe. Und Herrschaft wurde ihm gegeben. Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht und siehe, ein viertes Tier, furchtbar und schreckenerregend und außergewöhnlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte und der Rest zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren, und es hatte 10 Hörner. Während ich auf die Hörner achtete, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen ihnen empor, und 3 von den ersten Hörnern wurden von ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Worte redete. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, sich setzte. Was für ein Szenenwechsel. Eben noch Tiere, jetzt werden Throne aufgestellt. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausende mal Tausende dienten ihm und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete. Ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben wurde. Und den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen und Lebensdauer wurde ihnen gegeben bis auf Zeit und Stunde. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und wenn ihr einen Vers in dem Kapitel markieren wollt, empfehle ich den folgenden Vers 14. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker und Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Mir, Daniel, wurde mein Geist tief in meinem Innern bekümmert und die Gesichter meines Hauptes erschreckten mich. Ich näherte mich einem von denen, die da standen und bat ihn um genaue Auskunft dessen, was das da bedeutete. Und er sprach zu mir und ließ mich die Deutung der Sachen wissen. Wir bekommen jetzt also eine Erklärung. Dringend nötig, oder? Danke, Herr, für die Erklärung. Sonst wäre der Prediger ja noch alleiner gewesen. Diese großen Tiere, ich bin jetzt in Vers 17, diese großen Tiere, es sind 4, bedeuten: 4 Könige werden sich von der Erde erheben. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und sie werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit. Ja, bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Daraufhin wollte ich genaueres wissen über das vierte Tier, das von allen anderen verschieden war. außergewöhnlich schreckenerregend, dessen Zähne aus Eisen und dessen Klauen aus Bronze waren, das fraß und zermalmte und den Rest mit seinen Füßen zertrat. Und über die zehn Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg und vor dem drei andere Hörner ausfielen. Und das Horn hatte Augen und einen Mund, der große Worte redete. Also prahlerische Worte, vermessene Worte, überhebliche Worte. Und sein Aussehen war größer als das seiner Gefährten. Ich sah, wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte. Bis der, der alt an Tagen war, kam und das Gericht den Heiligen des Höchsten gegeben wurde und die Zeit anbrach, dass die Heiligen das Königreich in Besitz nahmen. Er sprach so, das vierte Tier bedeutet, ein viertes Königreich wird auf Erden sein, das von allen anderen Königreichen verschieden sein wird. Es wird die ganze Erde auffressen und sie zertreten und sie zermalmen. Und die zehn Hörner bedeuten, aus diesem Königreich werden sich zehn Könige erheben. Und ein anderer wird sich nach ihnen erheben und dieser wird verschieden sein von den vorigen. Und er wird drei Könige erniedrigen. Er wird Worte reden, gegen wen? Gegen den Höchsten. Und er wird die Heiligen des Höchsten, was? Aufreiben. Und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz, ich ergänze Gesetz Gottes, zu ändern. Und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Aber das Gericht wird sich setzen und man wird seine Herrschaft wegnehmen, um sie zu vernichten und zu zerstören bis zum Ende. Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Hier endet der Bericht. Mich, Daniel, ängstigten meine Gedanken sehr. Und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir. Und ich bewahrte die Sache in meinem Herzen. Also eure Gesichtsfarbe ist noch halbwegs normal, aber ich glaube, wer sich den Text als wahre Offenbarung Gottes zu Herzen gehen lässt, der sagt, auwei. Auwei. Was sieht Daniel? Er sieht ein Meer, er sieht Winde und aus diesem Meer steigen vier Tiere auf. Es sind keine realen Tiere. Also wir müssen jetzt nicht im Biobuch nach irgendeinem Löwen gucken, der Adlerflügel hat, sondern diese Tiere sind Symbole. Und das Schöne ist, dass Daniel dieses Symbol aus seinem Alltag kennt. Wir alle wohnen nicht in Babylon vor 2500 Jahren. Aber ihr könnt in ein Museum gehen, ein entsprechendes Museum, wo babylonische Kunstwerke ausgestellt sind und dann werdet ihr etwas wiedererkennen. Wir kommen gleich dazu. Das heißt, die Bildsprache, die hier verwendet wird, ist für Daniel zu einem Teil, ich muss leider sagen, zu einem sehr kleinen Teil verständlich. Und bei allem anderen sagt er, der du hier rumstehst. Also interessant, er sich im Traum mit jemandem, der umherstehend und unterhält, sagt, kannst du mir das bitte mal erklären? Und wir sagen, ja, bitte, schön, dass du es für uns auch aufgeschrieben hast, weil wir verstehen ja gar nichts. Diese Tiere sind, so viel können wir festhalten, unterschiedlich. Aber das vierte Tier unterscheidet sich noch viel mehr von den vorangegangenen Tieren. Es wird als wahnsinnig furchterregend, schreckenerregend und außergewöhnlich stark beschrieben. Dann sieht er zehn Hörner. Und es sind Hörner im Bild, aber es geht nicht um Hörner. Weder um Hörner, die man irgendwie spielt musikalisch, noch um irgendwelche Tierhörner, sondern diese Hörner stehen für Könige. Dann entdeckt er ein elftes Horn, das nicht nur Augen hat, sondern auch hochmütige Reden schwingt. Hochmütige Reden schwingt. Und dieses wurde viel größer als die anderen Hörner. Noch einmal, das Problem prophetischer oder apokalyptischer Literatur im Besonderen ist, dass eine Bildsprache und teilweise auch eine Zahlensprache verwendet wird, die in diesem Sinne nicht wortwörtlich gemeint ist, sondern dass über diese Bilder etwas symbolisiert werden soll. Ich bin Berliner. Ich darf Werbung für die Berliner Flagge machen. Was ist das Symbol in der Berliner Flagge? Sag. Ein Bär. Also so weit weg ist das nun gar nicht. Ja, was hat ein Bär mit Berlin zu tun? Haben wir hier irgendwie ganz viele Bären rumlaufen? Zum Glück nicht. Ja, aber jede Flagge hat manchmal Symbole, die für etwas stehen, und man muss dann teilweise in der Geschichte forschen, um herauszufinden, wie sind die Berliner oder die Preußen jemals auf die Idee gekommen, da so ein Teddy hinzupacken. Die wichtigste Quizfrage, wenn ihr mit mir ein Spiel spielt, ist immer, guckt der Bär nach links oder nach rechts? Das ist ganz spannend. Und wenn man das dann auf die politische Ebene zieht. Okay. Ich möchte im Folgenden Interpretationen dieser Bilder bringen, ohne sie zu beweisen. Aus zwei Gründen. Erstens sage ich ganz offen, ich habe nachgelesen, ich habe geforscht und ich habe versucht, die Bilder, die für mich nachvollziehbar sind, euch einfach weiterzugeben. Und zweitens, die Zeit würde nicht reichen, jedes Bild auch heranzuführen. Aber es hilft uns vielleicht, einen ersten Einstieg zu bekommen. Und ich habe es auch ganz bewusst in die Gliederung geschrieben, die ich euch verteilt habe. Falls jemand nicht hat, müsst ihr mal gucken, ob rechts oder links auf dem Stuhl noch eine liegt. Das ist mehr oder weniger die Gliederung des Textes und auch gleichzeitig die Gliederung meines Vortrages. Und ich habe euch an die jeweiligen Tiere die wohl gängigsten Interpretationen gleich mit hier herangeschrieben. Bevor wir uns aber den Tieren widmen, stellen wir fest, dass sich das Szenario in Vers 9 ändert. Eine Zeit lang wendet sich der Blick weg von diesen schrecklichen Tieren und seinen Hörnern oder ihren Hörnern. Ein königliches Gericht wird einberufen. Man stellt Throne auf und ein Thron ist darunter besonders. Er besteht aus Feuer. Sowohl der Thron besteht aus Feuer, als dass auch Feuer aus ihm rauslodert, so rausläuft. Ich stelle mir da so einen Vulkan vor. Oben ist Feuer und an den Rändern läuft auch Feuer runter. Nichts kann diesem Feuer widerstehen, was nicht von der rechten Beschaffenheit ist. Und auf diesen besonderen Thron setzt sich nun jemand, der als der Alte beschrieben wird. Der Uralte oder Alt an Tagen oder Hochbetagter, je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr habt. Vers 10 beschreibt die Herrlichkeit dieses Regenten mit Tausende mal Tausende dienten ihm und Zehntausende mal Zehntausende standen vor ihm. Ihr müsst jetzt nicht ausrechnen, was 1000 mal 1000 ist oder 10.000 mal 10.000. Das sind Maximalwerte, die der Autor hier verwenden will, um zu sagen, wahnsinnig viele Leute dienen ihm und wahnsinnig viele Leute stehen vor ihm. Maximale Herrschaft, maximale Würde. Und dieser uralte, hochbetagte ist nicht im menschlichen Sinne gebrechlich. Man will nicht sagen, der ist so alt, der ist vergesslich, der ist senil, der kriegt die Sachen nicht mehr auf die Reihe. Sondern er ist einfach nur sehr alt an Jahren. Obwohl die Vision dauernd von Königen und von Weltreichen spricht, merken wir an der Beschreibung, dass dieser Altehrwürdige, das ist meine Lieblingsformulierung für ihn, dass dieser Altehrwürdige viel mehr an Macht und Herrlichkeit besitzt als irgendeines der angesprochenen Reiche. Auch mehr als das vierte Reich, mehr als das elfte Horn, was ja von allen das Größte zu sein wird. Dieser Altehrwürdige ist viel mächtiger als irgendeine Macht, die hier beschrieben wird. Er regiert seit unermesslicher Zeit. Er hat unendlich viele Diener und Untergebene. Er ist der wahrlich mächtige König und dieser sitzt zu Gericht. Ist es das, was Daniel sieht? Wir müssen das noch gar nicht christlich interpretieren, aber das ist das Bild, was er sieht. Und wenn ihr schwierige Bibeltexte lest, dann sagt nicht, ich muss immer von Anfang an jede Kleinigkeit verstehen. Ich weiß nicht, was die vier Winde sind. Ich habe eine Idee, was das Meer ist, die Heiden. Ja? Aber dann sage ich, okay, was ich verstanden habe, da sind irgendwelche Mächtigen und noch Mächtigeren und davon ist einer besonders mächtig. Und dann kommt für mich Vers 9 und später auch Vers 14, wo ich sage, wow, da sehe ich etwas, was alles toppt. Und das ist die Botschaft, die Daniel bekommt, unter anderem. Verse 11 und 12. Das Urteil wird verstreckt. Wir lesen noch nichts mal von einer Urteilsverkündung. Also meine älteste Tochter studiert Jura und da gibt es halt lange Ermittlungsverfahren und dann irgendwann mal, wir haben ja noch eine Juristin an Bord, und eigentlich findet eine Verhandlung statt und dann irgendwann nach einer bestimmten Bedenkzeit wird das Urteil verkündet und dann je nach Rechtssystem dauert es mitunter noch 1, 2, 3 Jahre, bis es vollstreckt wird. Von der Urteilsverkündigung sieht Daniel nichts, er sieht aber, wie das Urteil vollstreckt wird. Den anderen Tieren hatte man die Herrschaft bereits genommen und nun wird das ehemals kleine, nun aber große Horn zusammen mit dem vierten Tier, auf dem es wuchs, getötet, zerstört und dem Feuer des Richters übergeben. Das ist, glaube ich, maximaler Sieg, oder? Wenn du getötet, zerstört und dann verbrannt wirst, da bleibt nicht mehr viel übrig. Daniel sieht den absoluten Sieg über dieses hochnäsige Horn. Und dann kommen die Verse 14 und 13. Vor den Altehrwürdigen wird nun jemand gebracht, der sich von allen anderen unterscheidet. Er sieht nicht aus wie ein Tier, sondern wie der Sohn eines Menschen. Wie ein Mensch. Er ist nicht in Fesseln. Er wird nicht gezwungen, vor dem Richterstuhl aufzutreten. Er kommt einfach. Über ihn wird auch keine Strafe verhängt, im Gegenteil. Er wird zum Herrscher über alles gemacht, was bisher war. Und das besondere Kennzeichen seiner Herrschaft ist, dass sie was ist? Ewig. Sie ist unendlich. Während wir bei den drei Tieren, bei dem vierten Tier, bei den zehn Hörnern, bei drei der zehn Hörner und beim elften Horn immer gemerkt haben, es hat ein Ende. Diese Herrschaft, dieses Menschen, der da vor den Altehrwürdigen gebracht wird, ist ewig. Und sie umfasst alles und jeden. Totale Macht. Wer ist dieser Herrscher? Kinderstundenfrage. Jesus. Die Bezeichnung Sohn eines Menschen oder der Menschensohn, die finden wir ganz oft im Neuen Testament, weil der Herr Jesus diese Formulierung auf sich anwendet. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, Punkt. Er greift dieses Bild oder diese Beschreibung, müsste man vielleicht eher sagen, aus dem Alten Testament auf und wendet sie immer wieder in den 2-3 Jahren seines irdischen Dienstes auf sich an und die Leute haben sofort gerafft, worum es geht. Also es geht nicht darum, ist das Kind eines Menschen, so wie kleine schlafende Jungs hier Sohn eines Menschen sind, ja? Sondern sie wissen, es geht um einen Ehrentitel. Wir als Christen oder als Neutestamentler erkennen in diesem Menschensohn unseren Herrn Jesus Christus. Mögen sich bitte diese Bilder dieses himmlischen Thrones und der wirklich realen Machtverhältnisse in diesem Universum auf unsere Netzhaut brennen. Wir haben schreckliche Bilder gesehen von 1, 2, 3, 4 Königreichen, von 10 Hörnern, noch ein Horn. Aber wir haben eins auf jeden Fall gemerkt. Am Ende sitzt unser Herr Jesus auf dem finalen Thron, auf dem alles umfassenden Thron. Für die, die weiter sind in der Apokalyptik als ich oder in der Prophetie oder in der Eschatologie der Lehre von den letzten Dingen, viele verstehen Vers 14 so, weil ihr System es ihnen gebietet oder weil es da drin steht, ich wage da noch keine Aussage, dass hier nicht eine himmlische Herrschaft beschrieben wird, sondern erstmal eine irdische Herrschaft, die dort beginnt, die dann, weil sie ewig ist, in eine himmlische Herrschaft übergeht. Warum denken manche Leute so? Weil dort gesprochen wird, dass er der Herrscher über alle irdischen Völker, Stämme und Sprachen ist. Das heißt, es wird ein irdisches Königtum eröffnet, was dann in das Himmlische, in das Ewige übergeht. Vielleicht machen wir auch mal eine Auslegungsserie über die Offenbarung. Ich bin garantiert nicht der Prediger. Dann könnten wir uns das von der Warte nochmal genauer angucken, warum das nötig ist, hier über einem irdischen Königtum zu reden. Ich fasse für mich als Laien einfach mal zusammen, mein Jesus ist dieser ewige Herrscher. Und ob es da noch ein irdisches Reich gibt, wann und vor welcher Entrückung das Ganze stattfindet, das müssen wir später erforschen. Nicht anhand Kapitel 7 von Buch Daniel. Verse 15 bis 27, der Traum wird erklärt. Und wir sind dankbar, dass der Traum erklärt wird. Daniel erschrickt, aber er rennt nicht weg. Das finde ich beeindruckend. Also, als Junge, wenn ich die falschen Filme geguckt habe, so sogenannte Horrorfilme, wobei das, was ich als Horrorfilm geguckt habe, heute keinen mehr hinterm Ofen hervorlockt, aber das, was mich schon damals gruseln ließ, da habe ich jedes Mal überlegt, schaltest du jetzt aus oder wartest du bis zum Ende des Films, um zu wissen, dass es gut ausgeht? Daniel schaltet nicht ab, sondern er wendet sich zu und sagt, ich will das verstehen. Obwohl er unter dem, was er sieht, leidet. Auch der Ernst des Gerichts, das mit dem Feuer verschlingt, das ihm unterkommt, das lässt Daniel bekümmert werden. Ich finde es, und ich möchte es auf die heutige Zeit auf uns übertragen, ich finde es schön, dass Daniel nicht sagt, ist mir alles viel zu kompliziert, Tiere und noch ein Tier und diese Tiere gibt's gar nicht und da wachsen da irgendwelche Hörner und dann wächst ein Horn über die anderen hinweg, reißt drei Hörner aus, was ist denn mit den anderen sieben, ist mir alles viel zu kompliziert und ach, das hat auch nichts mit meinem praktischen Leben zu tun, das ist mir zu grässlich, was bringt mir das? So reagieren wir manchmal auf kompliziertere Bibeltexte und um es einzuklammern, auch auf kompliziertere Predigten. Zum Beispiel über die Typologie in der Apostelgeschichte. Also über Bilder des alten Bundes, die sich im neuen Bund in echtes übersetzen. Und von nichts anderem reden wir hier eigentlich. Bloß nicht von Typen. Daniel. Daniel ist ein kluger Mann. Ihr versteht was nicht? Und was machen kluge Leute? Wer nicht fragt, bleibt dumm, hieß es schon in der damaligen Sesamstraße. Ich weiß nicht, ob es das immer noch im Titellied heute so heißt. Er fragt, erkläre mir, ich will es verstehen. Obwohl Daniel ein Mann ist, der Erfahrung hat mit den Auslegen von Träumen. Er hat schon Könige, also den Vater von unserem Belsazar, den Nebukadnezar, hat er begeistert, dass er Dinge auslegen konnte, was kein Mensch konnte. Und Daniel sagt, ja, ich kann es auch nicht. Nur Gott kann solche Dinge deuten. Aber obwohl er diese Erfahrung hat, fragt er nach. Und dieses Suchen nach Verständnis wird belohnt. Die erste Antwort, die Daniel in Vers 17 erhält, ist kurz und beschränkt sich auf das Wesentliche. All diese schrecklichen Tiere stehen für Königreiche, die auf der Erde herrschen oder herrschen werden. Aber am Ende von der ganzen Geschichte werden die Heiligen das Reich beherrschen. Und diese Herrschaft wird unendlich sein. Vielleicht können wir mal auf dieses Minimum das Kapitel zusammenpressen. Bei den Königen geht es aber nicht um Einzelpersonen. Heute gibt es das Wort Dynastien zum Beispiel. Das werden dann halt mehrere Könige zu einer bestimmten Zeit zusammengefasst. Ich möchte an dieser Stelle das Wort Weltreiche verwenden. Diese vier Tiere stehen für Weltreiche. Und über Weltreiche durfte Daniel schon mal in Kapitel 2 etwas schreiben. Und diese beiden Kapitel überdecken sich auch so ein bisschen. Also vieles findet man wieder hier in 7, was auch in Kapitel 2 steht. Da ist dieser Löwe mit Flügeln. Und allen ist bekannt, Löwen haben keine Flügel. Und sie stehen auch normalerweise nicht auf zwei Beinen, sondern sie sausen durch die Gegend auf vier Beinen. Aber dieser Löwe stellt sich hin und bleibt stehen. Also dass die das auch mal machen können, damit hoch ist schon klar, aber dass sie da nicht einfach stehen bleiben. Also dieser Löwe ist schon sehr interessant. Und dieser Löwe umschreibt Babylon. Babylon ist zu der Zeit des Ereignisses, also da, wo Daniel diesen Traum hat, die amtierende Weltmacht. Babylon hat Daniel nach Babylon verschleppt. Daniel ist in Babylon zu der Zeit. Und wenn die Babylonier sich irgendwelche tollen Paläste gebaut haben, dann haben sie dort immer an die Säulen oder an bestimmte Orte Löwen gestellt. Das war die Symbolisierung, so wie der Berliner Bär für die Berliner steht, so hatten sie den Löwen, weil es ein mächtiges Tier ist. Und wenn Daniel das sieht, dann sagt er, oh, das erste Tier ist ein Löwe. Dann würde das für sich mit Babylon übersetzt haben. Und so tun es auch unsere Kollegen Ausleger. Und ich gebe euch das gerne weiter. Babylon ist die Macht, die Assyrien abgelöst hatte. Wer die israelitische Geschichte weiß, dass das Nordreich von Assyrien bedroht und übernommen wurde, dann auch ein bisschen sich mit dem Südreich rumgeschlagen hat, bis dann Babylon Assyrien übernahm. Also erst Assyrien, taucht hier schon gar nicht mehr auf, weil schon Geschichte. Dann kommt das Weltreich Babylon und das ist mit diesem Löwen beschrieben. Dann kommt der Bär mit drei Rippen im Maul, Vers 5. Das beschreibt Medo-Persien. Und das Spannende ist, dass dieser Bär, also auch ein sehr mächtiges und kräftiges Tier, also eine wichtige Weltmacht, drei Rippen im Maul hat. Und Ausleger sagen uns, dass mit diesen drei Rippen drei Königreiche gemeint sind, die Medo-Persien gefressen hat. Also wenn du was frisst, hast du am Ende die Rippen im Maul. Also ein Bär macht ja nicht, dass er mit einem Messer das schön filetiert und tranchiert, wie man das nennt, ja, sondern er beißt einfach zu und spuckt nachher aus, was er nicht mehr braucht, oder? Und diese drei Rippen stehen für drei Reiche, nämlich Ägypten, Babylon und Lydien. Diese drei Reiche hat Medo-Persien übernommen, unter anderem halt dieses Babylon, was wir eben schon kennengelernt haben. Und das ist 10 bis 15 Jahre nach diesem Traum tatsächlich passiert. Daniel lebt in Babylon und träumt davon, dass dieser Bär die Macht übernehmen wird und drei Rippen im Maul hat. Und genau das hat sich dann mit Medo-Persien auch entsprechend ereignet. Und Ausleger sagen uns, dass diese Erklärung, dass der Bär nicht gerade steht, sondern zu einer Seite steht, also auf einer Seite aufrecht steht, dass das beschreibt, was Medo-Persien ausmacht. Denn Medo-Persien ist eigentlich ein Kombireich. Das besteht aus Medien und aus Persien. Und Persien war das größere, das wunderbarere Reich. Das ist das, was aufrecht steht. Und Medien war dann das schwachere Reich, was so ein bisschen an der Seite mit dran klebt. Und das so sagen, da können Leute aus der Rückschau sagen, was gab es in der Geschichte für Reiche? Und sie merken, das Bild passt darauf. Daniel wird es nicht verstanden haben. Er wusste in dem Sinne nichts von Medo-Persien. Aber aus der Geschichtsschreibung kann man sich angucken, wer hat Babylon besiegt? Es war Medo-Persien. Und da merkt man, dass das Bild gut passt. Das einfachste Tier für die Ausleger ist dieser Panther mit den vier Flügeln und den Köpfen. Damit ist Griechenland gemeint, das unter seinem jungen Führer Alexander dem Großen alles bisher Bekannte eingenommen hat. Das war wirklich ein Weltreich. Alexander ist aber relativ jung gestorben. Und dann haben vier seiner leitenden Generäle das Reich genommen und in vier Teile zerteilt, Satrapen. Und wir erkennen die vier Köpfe und die vier Flügel. Aus der Geschichtsschreibung heraus können wir verstehen, was da geschah. Daniel hat nur gehört, es wird irgendwas kommen, was den Nachfolger des Nachfolgers einnehmen wird. Und dann kommt dieses Vers 7, dieses schreckliche Tier, was sich irgendwie unterscheidet. Und Ausleger sagen uns, das ist das Römische Reich, denn die Römer haben dann tatsächlich Medo-Persien irgendwann besiegt. Dieses vierte Tier bereitet dem Daniel besonders Probleme, weswegen er ausdrücklich nochmal nach diesem vierten Tier fragt. Er stellt gar keine Frage zu dem ersten Tier, nicht zu dem zweiten, nicht zu dem dritten, aber das vierte Tier ist ihm so wunderbar, dass er danach nachfragen wird. Aber wir können auf jeden Fall festhalten, dass neben diesem Tier auch irgendwelche 10 Hörner, irgendwelche 10 Machthaber, Regierungen bedeutsam sind. Und vielleicht sind das auch diese 10 Zehen, die wir von dem Standbild aus Kapitel 2 kennen. Das Römische Reich existiert nicht mehr, wie ihr wisst. Ja? Aber Leute, die sich mit Politik und Politikwissenschaft auskennen, sagen uns, dass das Römische Reich in vielen seiner Konstituten, seiner Verfassungen, seiner grundlegenden Dinge heute noch weiter funktioniert. Dass die Europäische Union auf vielen Grundsätzen aufgebaut ist, zum Beispiel, die schon im Römischen Reich stattfanden. Ich habe keine konkrete Auslegung gefunden, wer die 10 Hörner sind. Ich weiß es nicht, deswegen sage ich euch da auch nichts. Aber es könnte sein, dass diese 10 Hörner, die auf dem vierten Tier wachsen, also die aus dem Römischen Reich heraus zu entwickeln, irgendwelche Machthaber oder Machthabersysteme sind, die danach entstanden sind. Und aus diesen 10 wird noch ein 11. weiteres herauswachsen, das 3 konkret umkippen, ausreißen wird und sich erheben wird über alles andere. Dazu kommen wir später nochmal. Ich fasse mal bis hierher zusammen, weil es schwerer Stoff ist. Zumindest ist es für mich schwer. Wenn ihr das schon alles gewohnt seid, wunderbar. Dann gönnt mir einfach nochmal die Ruhepause. Also, Gott schenkt dem Daniel eine geopolitische Offenbarung. Wie wird sich die Politik der nächsten, Daniel weiß es nicht welcher Zeit, aber tatsächlich der nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende verändern? Was sollte Daniel jetzt machen? Wetten abgeben an der Börse oder sollte er irgendwie Warnschilder schreiben? Achtung, da kommt demnächst der so und so Bär. Ich glaube, Gott will sich verherrlichen. Gott will uns die Botschaft mitgeben, ich weiß genau, was passieren wird. Und es ist sogar mehr, als dass er es nur weiß. Er steuert es. Und all diese Weltreiche hatten ihre Schwierigkeiten im Umgang mit Menschen. Aber Gott kündigt ihm Daniel jetzt schon an. Ich bin der Mächtige, der darüber thront. Ich werde all das, was diese Königreiche, diese Hörner und das elfte Horn getan haben werden, das werde ich richten. Und ich werde meinen Sohn auf den Thron setzen und ihm die komplette Macht übergeben und mit ihm allen Heiligen. Bitte, lest diesen Text immer, dass zweimal ausdrücklich davon die Rede ist, dass allen Heiligen, also den Gotteskindern, da mit Macht und Herrlichkeit gegeben werden wird. Und das offenbart Daniel, offenbart Gott Daniel vor 2500 Jahren. Ich finde es beeindruckend, dass wir aus den Geschichtsbüchern zumindest bei den ersten drei Tieren und bei dem vierten Tier, zumindest beim Tier selbst, sagen können, das hat sich auch erfüllt. Für uns Christen ist das eine schöne Bestätigung unseres Glaubens. Gott, der Allmächtige, sagt Dinge voraus und wir können in die Geschichtsbücher nachgucken und sehen, es erfüllt sich. Ich persönlich glaube nicht, dass durch solche Berichte irgendein nichtgläubiger Mensch sagt, boah, jetzt fange ich an zu glauben. Ich bin kein Apologet, aber also Verteidiger des Glaubens im wissenschaftlichen Sinne. Zeichen und Wunder hat der Jesus getan und trotzdem haben die Leute nicht geglaubt. Also da können offensichtliche Wunder vor den Augen von Menschen passieren oder auch so ein Wunder der Prophezeiung, wie wir sie hier in Daniel 7 haben und trotzdem sagen die Leute, nö, ich will nicht glauben. Da muss noch etwas dazukommen, neben der reinen Sachinformation. Aber ich als Christ, ich freue mich und ich hoffe ihr auch, dass wir einen Gott haben, der die Sachen im Griff hat. Auch wenn wir nach draußen gucken und sagen, wie soll es nur werden? Guckt euch Italien an, die politische Situation. Guckt euch an, jetzt hat Deutschland demnächst wieder eine fertige Regierung. Aber es sah lange Zeit schlecht aus. Was ist in Frankreich los? Manche machen sich lustig über nordamerikanische Hüter gewisser Knöpfe. Ja? Und wir können auch in den Osten des Weltballs gucken und auch da Sorgen bekommen. Und wir können auch in die ehemaligen Ostblockländer gucken und dort voller Sorgen sein, was sich da tut. Wie auch EU-Länder bestimmte Dinge tun, wo wir sagen, ups, das ist nicht unbedingt EU-konform. Wir können voller Sorgen sein über diese Welt und sagen, wer soll das richten? Und ich sage ganz ehrlich, es wird gerichtet, aber nicht im Sinne von gerade gebogen, sondern im Sinne von verurteilt und vernichtet. Und wir glauben an diesen Gott, der auf diesem Thron sitzt. Das darf uns trösten. Das finde ich sowas von ermutigend. Dieselben vier Tiere, von denen wir hier in Daniel 7 lesen, werden auch vom Apostel Johannes 550 Jahre später, oder eigentlich sind es 630 Jahre später, merke ich gerade, also 630 Jahre später in einer weiteren Vision aufgelistet. In Offenbarung 13, 1 bis 2 heißt es, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Apokalyptische Literatur. Naja. Verse 19 bis 22, Details des Bildes werden erklärt. Oder Details des Traumes. Ich hatte vorhin gesagt, das Römische Reich existiert in seiner reinen Form heute nicht mehr. Und man ist vielleicht auch am Rätseln, wer diese 10 Hörner sind. Oder wer diese 3 Hörner sind. Ich weiß die Antwort nicht. Aber das letzte Horn, das müssen wir uns genauer angucken, oder? Weil dieses letzte Horn, von dem wird ausdrücklich gesagt, dass es gegen die Heiligen was führen wird? Krieg. Und das könnten wir sein. Wir sind definitiv die Heiligen. Das ist das Zeugnis des Neuen Bundes. Und sobald dieses Horn, dieses elfte Horn an die Macht kommt, wird es gegen die zu der Zeit lebenden Heiligen Krieg führen. Und der Text sagt eindeutig, siegen. Er wird, zeitweise betrachtet, auf die Situation betrachtet, dieses Horn wird siegen. Es wird erfolgreich sein bei seinen Feldzügen. Menschen werden leiden und sterben. Das ist das, was Daniel vorhergesagt wurde. Deswegen verstehe ich, dass der Mann Angst hat, dass seine Gesichtsfarbe sich verändert. Und wir können sagen, ist mir zu kompliziert, ich renne weg. Kann ich verstehen. Aber Gott sagt in seiner Weisheit, ihr sollt das wissen. Also sollten wir es wissen. Damit, wenn es dann passiert, wir nicht völlig erschrocken sind und sagen, hat mir ja keiner vorher verraten. Aber bei aller Schwierigkeit, bei allem Druck, der dahinter steht, bitte, bedenkt immer, dass der Altehrwürdige irgendwann das Ruder übernimmt und seinen Sohn dann auf den Thron setzen wird. Den Menschensohn. Und dann uns Heiligen das Königreich übergeben wird. Dieses Horn, Verse 23 bis 25 wird erklärt, dieses Horn macht drei Dinge im Wesentlichen besonders. Erstens, es wird gotteslästerliche Reden schwingen. Zweitens, es wird die Heiligen verfolgen. Und drittens, es wird religiös erscheinen, aber es wird das wahre Gesetz Gottes verändern. Das ist die Beschreibung, die wir aus dem Text für dieses elfte Horn nehmen können. Dieser letzte irdische König wird sich direkt gegen Gott, gegen seine Leute und gegen Gottes Ordnungen auflehnen. Er wird, das ist das, was ihn am meisten ausmacht, er wird gegen Gott sein. Er wird Anti-Gott sein. Und gegen seinen Sohn, Antichrist. Juden und Christen verschiedener Jahrhunderte haben hierbei immer wieder an ihren aktuellen Tyrannen gedacht, unter dem sie leiden mussten. Ein Mao passte in das Bild, ein Stalin passte in das Bild, hier in unseren Breitengraden ein Hitler passte in das Bild und es gibt viele andere. Ich glaube persönlich, dass keiner dieser Männer dieser Elfte ist. Vielleicht sind das Männer, die unter diesen zehn Hörnern sind. Ich weiß es nicht. Es waren schon schreckliche Männer und uns als Deutschen ist Hitler am meisten bekannt. Aber glaubt bitte nicht, dass Stalin dem in irgendwas nachgestanden hätte. Oder ein Mao. Wir sind bloß in anderen Breitengraden aufgewachsen und beschäftigen uns damit nicht. Die Menschen, die Macht haben, sind oft richtig schlimm. Egal wie schlimm diese Männer sind, dieser letzte Antigott-Mann, dieser antigöttliche, dieser hochnäsige, große regenschwimmende König, der wird alle anderen Hitlers und Stalins aller Generationen noch toppen. Die Menschheit erlebt, was in ihr steckt. Aber Vers 26, Daniel wird daran erinnert, dass er an der Gerichtsverhandlung teilnehmen durfte. Nicht wirklich eine Verhandlung. Da gibt es keinen Verteidiger. Da gibt es da nicht irgendwelche Einsprüche. Wie in irgendwelchen lustigen Nachmittagssendungen auf dem Privatsender. Der Angeklagte wird noch nicht mal befragt. Bücher werden aufgemacht. Ich weiß ganz ehrlich gesagt gar nicht, ob es wirkliche Bücher sind. Also ich nehme erstmal an, weil es da steht, Bücher. Aber einem Gott, der nichts vergisst, einem allwissenden Gott, braucht man kein Buch hinlegen, um zu sagen, guck mal, das hat der Ansgar getan oder das hat dieser König getan. Fakt ist, dieses Buch, diese Bücher beweisen, dass hier Fakten auf den Tisch gebracht werden und das Urteil aufgrund von Fakten gesprochen wird. Ergo braucht es keine Verteidigung, keinen Einspruch, kein weiß ich was. Stattdessen wird einfach das gerechte Urteil ausgeführt. Und in Vers 27 wird Daniel erklärt, dass die irdischen Machthaber dann zum letzten Mal geherrscht haben werden. Und fortan wird wer herrschen? Vers 27. Wer wird fortan herrschen? Die Heiligen. Wow. Hab keine Ahnung, wie das in der Praxis aussieht. So viele Könige. Wow. Die Abstimmungskonferenzen sind endlos. Aber dieses Reich wird von einem besonders Heiligen geführt werden und wird nicht enden. Vers 28, Daniel ängstigt sich, aber er behält die Sache in seinem Herzen. Die Ankündigung von Verfolgung, von Brutalität ängstigt ihn. Bedenken wir bitte, dass er nicht in einem gemütlichen Malo saß, in einem Klassenraum, der vom öffentlichen Hand bezahlt wurde, sondern er saß in Babylon, das war schon eine ganz blöde Weltmacht. Also er lebte da relativ komfortabel, das zugegeben. Aber er lebte fernab von seiner Heimat. Warum? Weil seine Heimat ein paar Jahrzehnte vorher erobert worden ist und man einfach die ganzen Leute deportiert hat, besonders die jungen Männer, und man sie in ein Umerziehungslager geschickt hat. Also der Mann weiß schon, was ein Weltreich ist und was Macht bedeutet. Wenn der jeweilige babylonische König gesagt hat, und Hand ab, dann war die Hand ab. Da gab es auch keinen Verteidiger und keinen Rechtsanwalt oder sonst irgendwas. Und er sieht dieses Bild und merkt, wow, da kommt richtig Schlimmes auf uns Menschen zu. Er hat eine Idee davon, wie schrecklich die Verfolgung der Heiligen sein kann. Und dass dieses elfte Horn all das überbieten wird, das erschreckt ihn und ängstigt ihn. Daniel weiß noch nicht mal, ob er das persönlich miterleben wird. Könnte sein, könnte nicht sein. Babylon hat er miterlebt, Medo-Persien hat er noch miterlebt, Griechenland nicht mehr. Und erst recht nicht das Römische Reich. Und keines der elf Hörner. Ganz schön schrecklich, oder? Dem Regierungsbeamten wird das Ende der Welt im Zeitraffermodus vorgestellt. Aber ist es ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende? Es ist ein Ende mit Schrecken. Das, was Daniel ankündigt, ist in weiten Teilen schon erfüllt. Die drei großen Reiche Babylon, Medo-Persien und Griechenland sind Geschichte. Ihre Herrschaft, wie in Vers 12 gesagt wurde, hinweggenommen. Wir leben irgendwo im Zeitraum hinter dem Römischen Reich. Keine Ahnung, wo diese 10 Hörner anzusiedeln sind. Wir wissen auch nicht, wer die drei Könige sind, die von dem 11. Horn da besonders rausgerupft werden. Gott sagt es Daniel nicht, Gott sagt es mir nicht. Wir können Vermutungen anstellen, aber ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend. Wir sollten uns, und das wiederhole ich mich ganz bewusst, bei so vielen unklaren Dingen nicht ablenken lassen von den klaren Dingen. Die Dinge, die wir heute schon verstehen, sollten in unserem Herzen bewegen und gerne in den nächsten Jahren, Jahrzehnten anertrachten, noch die paar unklaren Sachen zu verstehen. Paulus sagt zu seinem Glaubenssohn Timotheus, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, 2. Timotheus 3,1. Und das, liebe Geschwister, ist eine der Botschaften. Wir leben in diesen letzten Tagen und es wird noch schlimmer werden. Geben wir uns bitte nicht hin, dass wenn wir das richtige Kreuzchen bei irgendeiner Wahl auf irgendeinem Wahlzettel machen, dass es dadurch insgesamt besser wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Parteien gleich sind. Ich sage nur, so insgesamt wird es nicht besser werden. Es werden Herrschende antreten, die schlimmer sein werden als das, was die Geschichtsbücher bisher kennen. Einige, die von sich denken, Heilige zu sein, werden besiegt werden. Sie werden den Krieg, der gegen sie geführt wird, nicht überstehen. Jetzt mache ich eine kleine Grätsche. In 2. Timotheus 3,5 beschreibt Paulus Menschen, die eine äußere Form der Frömmigkeit haben. Und die eine äußere Form der Frömmigkeit haben, das heißt, dass sie nicht innerlich wirklich Heilige sind. Äußerlich wirken sie fromm, heilig, bekehrt, aber innerlich sind sie es nicht. Und Paulus sagt, weil sie die Kraft Gottes verleugnen, werden sie den Kampf nicht überstehen können. Diese schlimme Zeit werden wir nur dann überstehen können, wenn wir in Christus gerettet und geborgen sind, wenn wir die Kraft Gottes in uns haben. Ist das nicht die wichtige Rückfrage an jeden Leser von Daniel 7 und an jeden Hörer von Daniel 7? Wie viel Stabilität hat dein Glaubensleben in Christus? Ich meine nicht, ob du ein christlicher Superheld bist und die tollsten Predigten hältst oder so und so viele Leute zum Glauben geführt hast oder so und so viele Bibellesepläne pro Jahr absolvierst. Die Frage ist nur, bist du dir im Klaren, dass es noch schlimmer werden wird als das, was du jetzt schon als unangenehm empfindest? Das Mobbing an der Schule, das Mobbing am Arbeitsplatz, das Gelächter, weil du Christ bist, es wird schlimmer werden. Wer heute schon sein Christsein lasch angeht und vielleicht im Wink des geringsten Widerstandes geht, na, ich muss ja nicht jedem sagen, dass ich Christ bin, ich kann das ja auch einfach so in meinem Herzen, so für mich, mein Herr und ich, kuscheln. Der wird es schwer haben zu bestehen, wenn der Druck zunimmt. Stellst du dich darauf ein, dass es schlimmer werden wird? Erweist sich heute dein Glaube in den heutigen Herausforderungen schon als vertrauensvoll, als belastbar? Oder knickst du bei der ersten kleinen Gelegenheit an? Dann ist das Thema, das du die nächsten Wochen in deinem Gebet mit deinem Herrn besprechen musst. Herr, ich will durch dich gestärkt sein in dir. Aber vielleicht wirst du dem Ganzen einfach nicht widerstehen können, weil du in deinem Leben noch nie ganze Sache mit Gott gemacht hast. Vielleicht bist du so ein Mensch und ich hoffe es nicht. Aber ich rechne in jeder christlichen Gemeinde mit Menschen, die eine äußere Form der Frömmigkeit haben, aber die nicht wirklich im Buch des Lebens stehen. Und solche Menschen haben keine Kraft vom Heiligen Geist und werden dem Krieg nicht widerstehen können. Vielleicht bist du hier, weil du die Leute magst. Kann ich verstehen. Vielleicht bist du hier, weil du die Lehre magst. Bei allen anderen Lehrern kann ich verstehen. Vielleicht magst du auch die Hoffnung, die wir haben. Aber vielleicht gehörst du gar nicht dazu. Und lass dich warnen, es wird schlimmer werden. Bereite dich darauf vor. Gott informiert uns über Daniel, dass die Heiligen eine Zeit lang in die Hand des Antichristen gegeben werden, Vers 25. Und wir werden aufgerieben werden. Das Wort aufgerieben beschreibt sowas, wenn du ein nasses Handtuch oder ein nasses Hemd nimmst und auswringst. So wird der Antichrist mit den Heiligen umgehen. Aber wir haben die Zusage von Jesus Christus, dass die Mächte des Todes die wahre Gemeinde nicht überwinden werden, Matthäus 16, Vers 18. Aber es wird eine harte Zeit werden. Wir werden weinen. und stillen. Es ist ein schreckliches Ende, aber es hat ein Ende, dieser Schrecken. Dreimal in diesem Kapitel wird aufgezeigt, dass diese Weltreiche, dass die Könige, dass die Machthaber, so schrecklich sie auch in dem Moment sein mögen, allesamt diesem Altehrwürdigen unterworfen sind. In dem anfänglichen Traum, Vers 11, wird das überaus deutlich, dass das Urteil über diesen bösen Machthaber vollstreckt werden wird. Ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben würde. Nehmt diese Hoffnung bitte mit. In der Erklärung des Traumes, Vers 18, wird ausdrücklich gesagt, dass den Heiligen die Herrschaft übergeben werden wird. Also nochmal was Ermutigendes. Das Tier wird vernichtet. Wir Heilige werden die Herrschaft bekommen. Und in Vers 27 erhalten wir auch eine Hoffnung. Die Heiligen werden auf ewig herrschen und dem Herrn wird seine Herrschaft weggenommen, um sie zu vernichten und zu zerstören bis zum Ende. Und um ein weiteres Mal zeigt uns Daniel 7 etwas, was die Botschaft des gesamten Danielbuches ist. Es geht im Buch Daniel nicht um drei Freunde, die da tapfer im Feuerofen aushalten. Das machen wir in der Kinderstunde gerne visuell. Ja, die drei Freunde, wie toll, was für ein Glaubensmut. Ja, sie haben tollen Glaubensmut, aber es geht nicht um die drei Freunde. Worum geht es im ganzen Buch Daniel? Geht es um bewundernswerten Glaubensmut von Menschen, die in schlimmsten Situationen aushalten? Das Buch Daniel verherrlicht den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Den Herr der Herrscharen, der ewige Herr, bei dem keine Veränderung ist. Er ist nicht nur der Herrscher über Israel, sondern Herrscher über alle Nationen, über das gesamte Universum. Die Babylonier, die Medo-Perser, die Griechen und die Römer, sie kommen und sie gehen. Oder sie kamen und sie gingen alle. Sie sind schon längst Geschichte. Die wichtige, ermutigende, tröstende und für mich auch abschließende Tatsache in diesem Buch ist, Gott ist souverän. Niemand kann sich seiner entziehen. Er lässt den Menschen eine Zeit lang ihre Wirkungsmöglichkeiten und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Wir haben schon genug in der Geschichte gesehen, wie schlimm der Mensch ist und es wird leider noch schlimmer werden. Am Ende merken wir nur, was David schon im Psalm 51 betet, damit du gerecht bist in deinem Richten, Punkt, Punkt, Punkt. Wir müssen manchmal sehen, wie schlimm der Mensch ist, um zu erkennen, dass das Urteil Gottes über die Menschheit tatsächlich gerecht ist. Und in dieser Zeit führt es tatsächlich dazu, dass die Heiligen leiden werden. Du bekehrst dich Christ, damit es besser wird in deinem Leben? Nicht richtig gelesen, was da steht. Uns Christen wird es schlechter gehen. Übergangsweise. Wir leiden nicht, weil Gott irgendwas entglitten ist. Wir leiden nicht, weil Gott etwas übersehen hat. Wir leiden nicht, weil Gottes Arm zu kurz wäre zu helfen. Wir leiden nicht, weil Gott egal ist, was uns passiert. Sondern wir leiden, weil es ein Teil des ganz großen Planes Gottes ist, der vor 2500 Jahren schon verkündet wurde. Damit wir wissen, was passiert, ist voll in Gottes Hand. Und am Ende wird er sich selbst verherrlichen. Er wird sich den Sieg vermachen, verschaffen. Und uns einfach mit hineinnehmen. Und ich sage, wow! Und ich möchte mit den Worten des heidnischen Königs Nebukadnezars, des Papas von Belsazar, enden. In Daniel 4, 31 und 32 heißt es, und ich pries den Höchsten, und ich rühmte, und ich verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist, und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet. Nichts! Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Das ist der Gott, den wir anbeten. Das ist der Gott, für den wir leben, leiden, sterben, aber für den wir auch auferweckt werden und dann ewig herrschen werden.